1. Mose 26. Läuft. Jupp. 1. Mose 26, Vers 14. Menschlich gesehen läuft bei Isaak. Der ist nicht nur reich oder noch reicher als andere, sondern der ist überaus reich. An Gütern, an Schafen, an Rindern und auch an Dienern. Und das heißt, sein Clan wächst stetig und gewaltig. So sehr, dass die Philister, die ja eigentlich reicher waren, so ihn beneiden. So groß, dass der König, der ja eigentlich freundlich gesinnt ist, ihn jetzt bittet, langsam zu gehen, weil er zu mächtig wird. So, ja. Aber Gott hält niemanden auf. Und es ist eine Hungersnot in diesem Land, aber dennoch segnet Gott, weil er nun mal einen Willen und eine Bestimmung hat für Isaak und seine Familie. Sohn segnet ihn, sodass da steht, er sät und er im selben Jahr noch und hundertfältig erntet er. Ja. Ich muss da viel drüber nachdenken, warum Sachen bei mir manchmal wie von der Hand gehen und laufen, und warum manchmal einfach nicht. Obwohl mein Herz sich jetzt nicht unbedingt ändert oder ich anderes tue oder nicht tue. So, ne? Ist aber gerade hier im 1. Mose jetzt, wo ich mir das Leben der ersten Gläubigen angucke, so ein der ersten Jünger von Jahwe, so sehe ich halt berufen und auserwählt zu sein und bestimmt zu sein, erstmal als Mensch, aber dann auch spezifisch mit einem individuellen Weg und einer individuellen Aufgabe und Wirkungskreis. So ein, und obwohl ich in diesen Willen gehe, ich muss einfach akzeptieren, dass es trotzdem einfach nicht, manchmal nicht läuft, so wie ich mir das wünsche. Dass ich Gott mich in viele Sachen schickt, wo ich nur verzweifelnd davor stehe und denke, ja, warum? Ne, so wie er bei Abraham zum Beispiel und zu Sarah sagt, so, ja, ihr werdet aus deinem Schoß, Sarah, wird ein Samen kommen, so ein Riesenvolk, ne, dem ich ein Land schon versprochen habe und bereite. So ein, und trotzdem ist die 90 und wartet immer noch. Und wo ich halt denke, Gott hat mir auch so viel verheißen, wo ich weiß, es ist von ihm, was auch durch andere bestätigt wurde, wo ich aber in mein Leben gucke und denke, wo ist es denn? Also ich sehe eigentlich eher das Gegenteil. So, ne? Ich kann Segen sehen und auch gute Frucht, die mein Dienst bringt, aber das hat sich anders angehört, als Gott zu mir gesprochen hat. Und das ist auch anders als die Bilder, die manche in Visionen über mich bekommen haben. Tja, oh, vielleicht muss ich auch erst 90 werden, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist ermüdend, darüber nachzudenken, warum ist gerade so wenig vom Guten da oder sichtbar. Macht schwach und verblendet, macht einen offen für die Lügen Satans, für Verdrehung, für falsche Reaktionen oder Entscheidungen, weil man auf Gefühle baut und den Raum gibt zum Wachsen. Ne? Weil man auf Ängsten und Sorgen vertraut, zukunftsmäßig, weil man denen zu viel Raum gibt. Es macht einfach nur müde und schwach und bringt einen immer wieder zu dem Punkt, wo man aufgeben muss und einfach wieder still sein muss vor Gott. So, und im Vertrauen auf den Herrn, da ist eure Stärke. Und das ist das, was Isaak halt auch lernen muss. So wie Abraham schon und Sarah. Und was auch Rebekka lernen muss. Wir haben das letzte Woche gesehen oder vorletzte, die damit nicht klarkommt, dass ihre Jungs so streiten. Und sagt halt auch zu Gott so, Herr, warum hast du mir denn überhaupt geschenkt? Und so. Auch durch diese Zeiten müssen wir halt durch. Ne? Aber jemand, der Gott nachfolgt, ist beständig in dem Bereich dann und fest und treu und findet immer wieder seinen Punkt bei Gott. Es läuft bei Isaak, aber er muss jetzt gehen. Vers 15, alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatte, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gera und wohnte dort. Raus aus der Stadt und ab in die Wildnis mit seinem Zelt. Unbequeme Lage jetzt. Aber Gott hatte ihm gesagt in Vers 3, geh nicht nach Ägypten, sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Und deinen Samen sollen gesegnet werden, alle Völker der Erde. Und das ist eine Sache, die Isaak gelernt hat, auch als er mit seinem Vater schon gelaufen ist. Gut, ich vertraue dir. Dann nehme ich den unangenehmen Weg. Das ist eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, einfach. Wir sind nur Fremdlinge hier. Wir sind hier nicht zu Hause. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, weil man seine Wohnung hat, weil man seinen Tagesablauf hat, seine Familie hat oder was auch immer, ne? Aber das ist eine Sache, die Gott nicht zulässt. Hoffe ich zumindest so, dass wir uns daran gewöhnen und unsere Zelte ausschmücken und uns Liegestühle holen und uns einen Garten bauen und einen schönen Zaun drum, weil wir jetzt beschützen müssen vor den Nachbarn, dass die unser Gemüse nicht klauen, so und ne, unsere Wege pflastern und uns innen schön einrichten, so wie wir es brauchen, ne, und weil das ist der Punkt, wo man dann irgendwann einfach nur noch schläft im Geist. So, wo man zu bequem geworden ist, aufzustehen, wo man auch nicht mehr eine Not sieht, irgendwie. Das ist eine Sache, wo jeder Christ unglücklich wird. Gott kann jede Zeit, jeden Tag, in jede Minute unser Leben sprechen und sagen, okay, jetzt pack alles zusammen und geh. Oder eine Flut schicken. Und dann ist alles, was du hast, weg. Und du sitzt da mit deinem Schlüpper, wenn du Glück hast. Jede Zeit kann er uns unsere Familien nehmen. Ne, mit einem Schlag. Und wir sind alleine da. Dieses Leben hier ist unbeständig. Es ist nicht dazu da, dass wir Erfüllung finden und es uns gut geht. Wir sind Berufene und Auserwählte, wie Isaak und Rebekka. Zu uns hat auch Gott gesprochen und hat gesagt, so, und jetzt höre auf mich und folge mir nach. Und ich habe ein Land für dich vorbereitet, ein Zuhause. Da bist du jetzt noch nicht. Aber da wirst du hinkommen. Und das ist der Blick nach oben, den wir brauchen, um durch die Zeit zu gehen. Das ist der Blick, den du brauchst in der Ehe, damit nicht die Wurzel der Bitterkeit und des Zorns um sich greift und all die Liebe frisst und die Gnade. Das ist der Blick, den man braucht, um zu erkennen, es gibt Feinde hier. Und ich bin ein Fremdling hier. Und ich darf mich nicht eins machen mit den Gedanken der Welt. Sondern ich muss einen anderen Weg finden. Und den bekomme ich durch meinen Gott, der mich persönlich leitet. Gott lässt es zu, dass wir pennen. Und Gott lässt es zu, dass wir blind werden. Und Gott lässt es auch zu, dass wir unser Gewissen bis zu einem gewissen Maß verhärten, faul sind und gottlos. Und mehr humanistisch und menschlich. Aber das ist eine Sache, die ist nicht gesund und nicht gut. Deswegen hat Christus auch geschrien und hat gesagt, so, nimm dein Kreuz auf dich und sterbe dich selbst und folge mir nach, und zwar täglich. Mein Kind, du musst dich täglich entscheiden. Du musst täglich wach werden und dann aufstehen und gehen. Die Berufung hier von Isaak ist super wichtig. Es geht hier nicht um Isaak und Rebekka. Isaak ist auch ein Vogel. Ne? So ist keine heilige Leuchte oder so. Aber es ist wichtig, und zwar, weil durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden. Und somit auch wir. Die Brunnen damals waren entscheidend. Es gab nicht viel Wasser. Es war eine trockene Gegend. So einen Brunnen zu schachten, ist echt eine Menge Arbeit, dann Wasser zu finden, ist nur was anderes. Meistens waren dann die Brunnen auch dann nur Zisternen, wo sich Regenwasser gesammelt hat, dass man wenigstens ein bisschen Wasser hat. Ne? Aber Wasser, Grundwasser, das eine Quelle, die richtig fließt, das war selten. Was ganz Rares. Aber so macht sie sich los und lagert und Vers 18. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abrahams gegraben hatten und die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten, und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Also Quellwasser. So immer frisch, immer klar, immer sauber, so reichlich, unerschöpflich. Ne? Das ist, als ob du Öl findest in der heutigen Zeit. Und es läuft wieder bei ihm. Ne? Die graben und dann finden sie wirklich das, was so am seltensten dort ist. Und haben ausgesorgt. Ne? Und ich denke, der hat da Gott gepriesen und sich gefreut. Ne? Aber die Hirten von Gerar stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen: Das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen. Um den stritten sie sich auch. Darum nannte er ihn Sidna. Da brach er von dort auf und er grub einen weiteren Brunnen. Um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach: Nun hat uns der Herr Jahwe einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Von dort zog er hinauf nach Beersheba. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Herausforderung war für Isaak und für alle drumherum, auch die Knechte. Ich meine, der hatte so viele Leute, die hatten Angst vor dem, der hätte Krieg machen können. Und der hätte die Brunnen verteidigen können. Hat aber nicht. Er hat noch nicht mal gestritten mit denen. Er hat sie nicht verklagt oder ist zum König gegangen, genau wie sein Vater. Weil auch in seiner Zeit schon, als er dort bei Gerar war, haben die Philister ihm die Brunnen geklaut. Und auch Abraham hat sich nicht beschwert beim König. Das siehst du an der einen Stelle, wo der König zu Abraham dann kommt und die machen den Bund. Und während dem Bund sagt Abraham: Naja, aber hier meine Brunnen, das ist Kacke, ne, dass deine Knechte da den klauen. Das ist eigentlich meine. Und Abimelech, der König, sitzt vor ihm und sagt: Hä? Ich weiß gar nicht davon, hat mir noch nie jemand erzählt, warum hast du nichts gesagt? Ne? Weißt du, und das ist eine wichtige Lektion hier auf unserem Weg. Ich meine, wir haben Arbeit und wir haben auch unseren Dienst für Gott und so weiter und unser Leben, unser Besitz, unsere Rechte und Träume und Wünsche und das alles, aber es ist einfach krass zu sehen, wie dieser Mann gewachsen ist im Vertrauen auf Gott. Dass er nicht kommt und daran rüttelt und festhält, dass es irgendwie noch da ist und seins ist, weil es sein Recht wäre, sondern dass er einfach ruhig bleibt und sagt: Okay, ich grab einfach einen anderen Brunnen. Ne? Und dann passiert genau das Gleiche nochmal. Und auch da streitet er nicht und kämpft und was auch immer, sondern er sagt: Gut, hier ist Krieg, hier ist Streit, hier ist Spaltung, ich gehe einfach weiter. Nimmt packt seine Zelte ein, seine Frau, seine Habe und Gut und seine Knechte und zeltet halt woanders. Und sagt dann: Gut, Herr, dann grabe ich jetzt nochmal einen Brunnen. Und doch da findet er wieder Wasser. Ne? Und das ist eben die Sache. So, du kannst im Krieg sein mit deinem Leben und auch im Krieg sein und dich aufregen und dich müde machen, mit dem, was bei dir nicht läuft oder was ungerecht ist vielleicht oder nicht verdient. Was dir zu schwer ist, was du nicht verstehst oder was auch immer. Auch wenn deine Nachbarn oder die Welt was kostet. Du kannst entweder dich aufregen und mit aller Macht, die du hast, so versuchen, das in Besitz zu halten oder zu nehmen, oder du kannst einfach Gott richten lassen. Ja. Und ihm vertrauen, dass er halt dann was Neues schafft. Und ich musste über diese zwei Brunnen nachdenken, den er eigentlich den Philistern schenkt, ne, und überlässt. Die waren nicht sinnlos gegraben, denn die haben eine Menge Menschen gesegnet dort in der Ära. Noch das ist dieser Segen, wo Gott spricht, Sohn, und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Natürlich ist es auf Christus hin, auf die Errettung, aber wir Christen sind der Segen für die Menschen in der Welt, die Gott nicht haben. Sondern wir sind die, die zurückhalten, dass das Böse komplett regiert und nichts Gutes mehr da ist. So, wir sind die, die sich einmischen bei den Nachbarn und auf Arbeit und egal mit welchen Menschen wir in Kontakt kommen, und Hoffnung bringen und Licht bringen und Salz geben. So, wir sind die, die Fürbitte tun, ohne dass es jemand anderes weiß. Ich tue Fürbitte für meinen Vater, dass er seine Praxis nicht verliert. Warum sollte ich das auch nicht tun? Er ist zwar nicht errettet, aber er ist ein Mensch. So, ich tue Fürbitte für die Leute, die noch vergraben sind unter Schlammlawinen, dass vielleicht Leute noch gerettet werden und gefunden. So, Familien Ruhe finden, für die, bei denen alles zerstört ist. Es geht nah, ne? Wenn man dieses Elend sieht gerade, wie viel Leid da ist gerade. Und da interessiert es mich nicht, ob die errettet sind oder nicht. Oder ob die einen schiefen, komischen Glauben haben oder nicht. Das interessiert mich in dem Bereich nicht. Sondern das ist Barmherzigkeit, Mitgefühl. Ne? Dass man mit dieser Welt hier leidet und ein Segen sein möchte. Ich möchte auch für diese Stadt und die Regierung ein Segen sein. Nicht nur als Gemeinde, auch als persönlicher Mensch. Ne, und das ist auch meine Berufung. Ich soll ein gutes Zeugnis sein und gute Dinge zeigen, so dass es ansteckend ist. Unabhängig davon, ob mir die Regierung gerade gepasst oder nicht. Ne. Es läuft einfach manchmal anders, als man das sich vorgestellt hat. Und manchmal auf eigene Kosten. Aber das Ding hier drinne ist ja, wer Gott aber vertraut, der regt sich nicht auf, so der wird nicht bitter und wütend und zornig und zerstört, sondern bleibt in seiner Ruhe und wartet halt auf das nächste Wunder. Gott hat doch einen Plan. Und er hat ja gesagt, alles dient zum Guten. Und das siehst du auch bei Isaak. So, der muss sich nicht aufregen und kämpfen. So, und Gott zieht sein Ding durch. Und wenn er 100 Brunnen buddeln müsste, dann wäre er in 100 Brunnen Wasser. Punkt. Warum? Weil er eine Riesenherde hat und zu einem Riesenvolk werden muss. Und die brauchen nun mal Wasser. Ne? Wenn ich überlege, über wie viele Brunnen ich schon gewettert habe, über Sachen, die mir weggenommen wurden oder die, wo ich keinen Ruhm oder Ehre oder Lob bekommen habe, das ist unnötige Zeitverschwendung. Und zum anderen ist klar, dass wir das geistliche Bild auch bringen, so dass jeder Einzelne hier in dem Raum dieser Brunnen ist. Mit diesem lebendigen Wasser. Das kein abgestandene Brühe, so wo man auf Regen hofft, so wie manche Christen das auslegen, so, ne? Und Herr, fülle mich auf, so, ne? So lass es regnen über mir, das, ja, auf den Heiligen Geist bezogen, ne? Und allem, was dazugehört. Jesus hat gesagt, nee, in dir ist eine, jetzt habe ich es vergessen, eine Quelle lebendigen Wassers. Ja, überfließend, ne? Also nicht nur, dass hier ich ein Brunnen bin, wo es drin plätschert, sondern es kommt einfach raus. So, nicht stellt das auf, als ob du nach Öl bohrst. So, ne? Und egal, wo ich langlaufe, dieses kommt. Ich mach den Regen und du machst den Regen. Für jeden Gottesfürchtigen, Gottlosen. Und das ist eine Sache, die uns klar sein muss, die wir nicht vergessen dürfen. Nicht, weil wir irgendwie toll sind, sondern weil Gott uns berufen hat. Und weil wir eine Berufung haben. Wir sind der Segen für die Welt. Und wir müssen den Segen geben. Ansonsten haben wir die Zeit hier verschwendet. Und an uns wurde vergebens gearbeitet. Lass Wasser schenken. Weißt du, und ich muss so an dem denken, durch den ich mich dann am Ende bekehrt habe. Ne, dieser Artstudent da, der Moritz, ne, der beim Wäschewaschen mir immer mehr von Gottes Wort erzählt hat und meine Fragen beantwortet hat. Weißt du, das waren die Momente, wo gegraben wurde in meinem Herzen. Ne, und wir sind auch die, die für Gott weil wir dazu berufen sind, die Brunnen graben in die Herzen der Menschen. Indem wir das Evangelium verteilen, indem wir die Wahrheit reinsprechen, indem wir Hoffnung und Glauben geben und Jesus predigen, sondern indem wir lieben und geben und da sind und sichtbar und hörbar sind, sondern einen Unterschied machen und einen Unterschied sind in dieser Welt, unabhängig davon, ob man uns mag oder nicht. Weißt du, wir sind die, die graben und Gott ist der, der den Heiligen Geist dort wohnen lässt. Das ist eine Lüge von Satan, wenn man zu dem Punkt kommt, wo man denkt, ich bin ausgetrocknet. Es ist nicht wahr. Wir können nicht ausgetrocknet sein. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist als Unterpfand. Jeder wiedergeborene Mensch verlässt nicht die Gemeinde und wird gottlos, verlässt Christus. Paulus sagt, die waren halt nicht von uns. Das waren Gäste, die dann im Laufe der Zeit gemerkt haben, ich bin nicht gerettet. Das ist alles Schwachsinn hier oder das ist mir zu viel, was auch immer. Aber jeder wiedergeborene Mensch, der auserwählt und berufen ist von Gott, der hat alles bekommen, was er braucht, steht in seinem Wort, was nötig ist, um diesen Lauf zu laufen. Es ist nicht möglich, dass unser Licht kleiner wird. Wir können unser Licht nur kleiner wirken lassen, indem wir eine Decke drüber legen. Oder uns unterm Bett verkriechen, weil wir Angst haben vor der Welt und vor der Dunkelheit oder was auch immer. Oder weil wir Egoisten sind und das Vergnügen mehr lieben als Gott und den Menschen. Das vielleicht, aber unter dieser Decke, unter diesem Bett leuchtet es genauso hell, wie wenn es da stehen würde. Wenn du von Neuem geboren bist. Es ist wichtig, dass wir aufwachen und dass wir, egal wo wir sind, auch wenn wir zu Hause sind, unter unseren Liebsten, dass uns das bewusst ist, dass wir auf dem Weg sind und dass wir der Segen sind für unsere Liebsten. Und oft war es so, dass ich auf Dorot gewartet habe, dass sie einen Anfang macht oder mich segnet oder was auch immer. Das ist aber nicht der Weg, den Jesus eingeschlagen hat und den er will. Oft war ich verletzt hier in der Gemeinde von irgendjemandem und ich habe gekrummelt in mir selber mit demjenigen diskutiert oder derjenigen. Anstatt einen Anfang zu machen, da persönlich hinzugehen, das anzusprechen. Gibt keinen Raum der Zorn und der Wut und der Bitterkeit. Keinen Raum. Erst recht nicht in der Ehe. Es darf nicht sein. Ich kenne das, dass es einfach einen Raum hat, Und dass es da ist, zwischenmenschlich, und dass ich mich da nicht immer kontrollieren kann, okay, und ich dann Raum gebe, sage ich mal, aber es ist nicht richtig. Es darf nicht sein. Weil es bringt Spaltung und Trennung und Zerstörung. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abraham meines Knechtes willen. Das ist genau das Gleiche, was er schon mal gesagt hat, ne? Denn bla 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 und alle Völker und so weiter, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist, meine Rechte, meine Gebote, meine Satzung und meine Gesetze gehalten hat. Also Gott macht zweimal bei Isaak. Und Isaak ist nicht beleidigt. In unserem Fall ist es Christus und nicht Abraham. Um Christus seinem Willen ist Gott mit mir. Weil Christus gehorsam war und geliebt hat, bin ich gesegnet von Gott. Und bringe ich Frucht. Gott guckt nicht auf mich und erwartet irgendwas und sagt dann, ja, weil du da gehört hast, deswegen kann ich dich da jetzt auch segnen. Das funktioniert so nicht bei Gott. Es gibt Christen, die so denken und so leben und das ist gruselig, weil die Christus nicht verstanden haben. Tu du 10-mal Gutes, dann gebe ich dir 10-mal Gutes. Tu du 10-mal Schlechtes und ich gebe dir 10-mal Schlechtes. Dieses Gericht ist vorbei. Es ist bezahlt mit dem Blut Christus. Dieser alte Bund, dieses alte Vergleichen, dieses alte Bemessen gibt's nicht mehr, Zahn um Zahn. sondern du bist gesegnet und du brauchst dich nicht zu fürchten. Und du wirst Frucht bringen wegen Christus. Solange du in ihm bist, wird das kommen. Es geht nicht anders. So, das hat er uns versprochen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er schlug dort sein Zelt auf. Und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Also man liest es so, man denkt so, naja, du gräbst halt einen Brunnen und fertig, aber so war es halt dort nicht. Sonst hätten die Philister auch keinen Grund gehabt, da einen Brunnen zu klauen. So, es war einfach Gott, der Isaak und seinen Knechten, die da gebaut haben, ins Herz gelegt hat, da gräbst du. Und dann gräbst du und da hast du einen Brunnen. Brauchst ja Wasser hier. Weißt du, und einzig und allein nur deswegen, weil Isaak Gott anbetet. Er sitzt da, spricht, hört Gott die Segnung für ihn, die Verheißung, Jesus, ich bin mit dir, ne, und ich segne dich. So ein, und sitzt da und das, was er macht, ist, er baut den Altar, er feiert einen Gottesdienst, er opfert Gott und er preist ihn und ruft seinen Namen an. Weißt du, und das ist es, was ein glückliches Leben und ein glückloses Leben ausmacht oder sich entscheidet oder wie auch immer. Schlechter Satzbau. Aber preist du Gott für die Dinge, so ein, die er tut in deinem Leben? Oder ist es nur einfach ein, oje, danke, so ein, oder geht's unter, weil es Gewohnheit ist? So ein, was ist, Lobpreis und Anbetung verändert das ganze christliche Dasein. So ein, weil das Ding ist, dass du dann aufhörst, nur noch für große Sachen Gott anzubeten und zu loben und zu danken, sondern du gehst immer mehr in die Tiefe. So bis dahin, dass du Gott in jedem kleinsten Detail deines Alltags siehst, wie er da ist und wirkt und wie er segnet und beschützt oder das errichtet und man ruhig sein kann und nicht kämpfen muss. Das ist dann so, dass er natürlich und real einfach da ist im Bewusstsein. Also Gott möchte alle Ehre, sogar wegen Essen und Trinken will ich ihm alle Ehre geben. Möchte im Bewusstsein sein, nee, das ist nicht, weil ich bei Aldi war und hatte Geld und hab's gekauft. Ich kenne die Zeiten, wo ich vor Aldi stand und kein Geld hatte, um was zu kaufen. Das sind, und dann findest du da eine Zwiebel zum Beispiel oder so und freust dich und bist einfach nur happy und dankbar. Und du bereitest diese Zwiebel zu mit dem Paket Nudeln vielleicht, das du noch rumliegen hast, so, und das ist das beste Essen ever. Du bist dankbar für jede Nudel und für jeden Zwiebelwürfel in deiner Kusche. So ein, weißt du, oder du lässt es zu, Gott zu vergessen. Dann hast du da ein saftiges Steak und oder leckere Aufstrich machst du kalten Abend, wie nennt man das hier, kalte Platte, mit allem, was dir so lecker ist und Antipasti und Zeug und was, und du frisst einfach nur in dich rein, bis du platzt und hast nicht einmal irgendwie ein dankbares Gefühl dabei gehabt. Und wer lange reich ist, so ein, und das ist Reichtum, so ein, findet keinen Grund und keinen Raum mehr zum Danken. Ja, du. So. Ne, aber ihr kennt das wahrscheinlich, oder? So, wie dankbar man ist, wenn man irgendwo 5 Euro in der Hose findet und dann denkt so, Hammer, damals war es zu viel, aber heute brauche ich's. So, danke. Ne, weißt du, lass nicht vergessen, dass Gott schon gegraben hat, dass du berufen und auserwählt bist, sondern dass du in seinem Willen und in seinem Plan stehst, dass du gesegnet bist und er mit dir ist und dich nicht verlässt. Du kannst nie Gott los sein, hat heute eine Schwester zu mir gesagt, aus der anderen Gemeinde. Da zu Recht. Ne? So ein, aber mach dir das bewusst und nimm, lass dir den Druck nehmen, wenn Satan wieder kommt, so ein, wegen Christus, nicht wegen dir. Und das für alle Zeit. Das ist bezahlt und fertig. Wegen Christus. Mit dem, was er getan hat. So, und Herr, dafür danke ich dir. Herr, ich bitte dich, dass du unser Leben hier, unsere Zeit benutzt, um viele zur Quelle zu bringen. Dass sie daraus trinken. Aus unserem Leben. Und selber zum Leben kommen und Brunnen werden. Herr, wir wollen da bearbeiten und graben und vertrauen, dass du uns zu der richtigen Person schickst. Ich bitte dich, dass wir ein Segen sind für diese Stadt hier und noch weiter hinaus. Ich bitte dich auch, dass du die Menschen segnest, die gerade im Leid sind, Herr, und noch nicht gehört haben, dass der Schöpfer da ist und dass sie ihm vertrauen können. Ich bitte dich, schick da auch Christen hin, auch in den mit den Rettungskräften und mit den Helfern, Herr, die dich damit hinbringen, so mit Licht und Hoffnung. Aber benutzt diese schlimme Sache einfach auch für was Gutes, ja. Ja, dass wenn sie neu aufbauen, sie auch den Tempel mit neu aufbauen. Und nicht nur ihr Wohnhaus. Ja, bitte mach uns barmherziger und ja, dass wir mitfühlender sind und gewollt sind, uns einzumischen in andere Leben. Ja, ich brauche dich, das weiß ich. Und auch wenn ich nicht alles rocke, ich halt an dir fest. Ja. Danke, dass du mit mir bist, mit uns allen. Und dass wir gesegnet sind. Amen.